SWR Kultur Forum.
Kanzler mit Kompass von Konrad Adenauer lernen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Vor 150 Jahren, da wurde Konrad Adenauer in Köln geboren. Er war jüngster Oberbürgermeister, wurde 1949 ältester Kanzler. Wie würde er heute wohl regieren? Stünde mit ihm die Brandmauer? Gäbe es vielleicht sogar schon die Vereinigten Staaten von Europa? Gewagte Fragen, denen wir nachgehen wollen. Und ich möchte das tun mit meinen Gästen. Bei uns ist Frau Dr. Elke Seefried. Sie ist Professorin für Geschichte an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, war lange Zeit in der Leitung des Instituts für Zeitgeschichte in München tätig. Sie betreibt unter anderem historische Zukunftsforschung, hat den Lehrstuhl für neuere Geschichte und Technik und Wissenskulturen in Aachen. Bei uns ist auch Professor Dr. Just Dülfer, Historiker an der Universität zu Köln. Er hat Friedenskonfliktgeschichte betrieben, internationale Beziehungen, Kalter Krieg ist auch eins seiner Schwerpunktthemen und nicht zuletzt Dr. Friedrich Kiesling, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität in Bonn. Er hat die Biografie 3,5 Leben über Konrad Adenauer geschrieben. Am 5. Januar 1876, vor 150 Jahren, da wurde Adenauer in Köln geboren. Als er erster Kanzler der Bundesrepublik wurde, da hatte er schon eine politische Karriere als Modernisierer, als Republikfreund, Nazi-Gegner, Präsident des Parlamentarischen Rates hinter sich. Mit seinem Namen sind Westbindung, Verständigungspolitik, Wirtschaftswunder, aber auch Wiederbewaffnung, Stabilität und auch effektive Machtpolitik, ja manche sagen sogar autoritäre Demokratie verbunden. Wie wurde er, was er war? Herr Kiesling, Sie sind bei uns auch als Autor einer umfangreichen Biografie, die die ersten 200 oder 250 Seiten auf das Leben und die Geschichte Adenauers vor seiner Kanzlerschaft verwendet. Der war in seinem ersten Leben Chef einer modernen Großstadt und kommt aus dem Kaiserreich. Wie wurde der zum Demokraten?
Also Adenauer selber hätte gesagt, er war schon immer Demokrat. Das ist ein Zitat von ihm aus der Zeit nach 45. Da sagte er, solange er denken kann, war er Demokrat. Wenn man sich das historisch anschaut, dann kann man sicher sagen, dass er in der Weimarer Republik Demokrat war, als Kölner Oberbürgermeister, der seit 1917 war und dann eben bis 1933, bis die Nazis ihn verjagt haben. Und da hat er ganz klar die Weimarer Demokratie verteidigt. Interessant ist, welche Demokratievorstellung er hatte, welche Quellen von Demokratie er sah. Und da ist ein wichtiger Punkt, dass er für ihn wichtig war als Demokratie, dass die Institutionen funktionieren. Also, dass die Regierung funktioniert, dass das Parlament funktioniert, dass die auch diese Institutionen Ansehen haben, eine Würde haben, hat er immer mal wieder gesagt. Das war eine wichtige Quelle für ihn, also sehr stark von staatlichen Institutionen ausgedacht. Es gab noch eine zweite Quelle, ganz interessant, und da kommt dann doch ein bisschen Kaiserreich hinein bei ihm. Und das ist die Kommunalpolitik. Er kam aus der Kommunalpolitik, er war auch, bevor er Oberbürgermeister wurde, schon wichtiger Beamter in der Kölner Stadtverwaltung. Und da hat er gesagt, so die Verantwortung der Bürger für ihre Stadt, auch das sei etwas, was Demokratie fördert. Das sei eine Schule der Demokratie. Also diese beiden Quellen, starke staatliche Institutionen auf der einen Seite, aber auch ein bisschen Kommunalpolitik und Verantwortung für das Gemeinwesen, das war für ihn Demokratie. Das hat sich auch geändert in seinem Leben. Und das ist etwas, was man, Sie haben ja am Anfang gleich gefragt, was ist aktuell? Man kann bei ihm schon lernen, bei Adenauer, dass Demokratie auch eine Geschichte hat, sich auch ändert. Und heute würden wir wahrscheinlich die staatlichen Institutionen nicht so stark ins Zentrum stellen, wie er das gemacht hat. Aber das war für ihn wichtig und da kann man auch sagen, er war Demokratie in Weimar, ohne Zweifel.
Gut, mit Corona haben wir gelernt, dass eine kraftvolle Exekutivgewalt wichtig ist, um mit Krisen umzugehen. Frau Seefried, Sie haben sich unter anderem, als wir uns im Vorgespräch unterhalten haben, auch mit der Episode des Jahres 1922 befasst. Das ist ein besonderes Jahr. Der Literaturhistoriker in mir, dem fällt natürlich Thomas Manns Rede von Deutscher Republik auf, wo er sich für die Republik ausspricht und von Vater Ebert spricht. Es ist auch das Jahr der Rathenau-Ermordung. Aber Ihnen ist noch was anderes im Sinn. Kiesling hat gerade gesagt, der war immer Demokrat. Das ist ja nicht selbstverständlich in der Weimarer Republik, wo es viele Republikfeinde gab, ne?
In der Tat, in der Weimarer Republik gab es viele Demokratiefeinde und das wird vor allem in diesen ersten Krisenjahren der Republik ja auch erkennbar, als die Weimarer Demokratie von links und rechts herausgefordert wird von ihren Gegnern. Zu diesen Gegnern gehörten durchaus auch zumindest Skeptiker aus dem politischen Katholizismus, die an Leitlinien von Ordnung, Hierarchie festhalten wollten, auch an der Monarchie festhalten wollten. Das zeigte sich etwa gerade in der Bayerischen Volkspartei, die in Bayern eine rechtskonservative Ordnungszelle Bayern errichtet hatten. Und München wird dann tatsächlich auch zu einem Ort, zu einem gewissen Showdown, einer Auseinandersetzung zwischen Konrad Adenauer, dem Oberbürgermeister Kölns, der zugleich eben auch Präsident des Katholikentages ist im Sommer 1922, der in München stattfindet, und dem Kardinal Michael von Faulhaber, einem sehr populären und politisch einflussreichen Kirchenfürsten, wie er auch genannt hat, einem überzeugten Monarchisten. Und er äußert sich ja sehr kritisch und dem tritt dann Adenauer sehr mutig entgegen. Mutig deshalb, weil er sozusagen hier sich auf einem Terrain befindet, hier in München, in dem er auch durchaus auf Kritik stößt. Adenauer äußert dann in seiner Rede, die Republik könne für die schwierigen Zustände nicht verantwortlich gemacht werden. Die Monarchie habe sich eben überlebt. Es gehe jetzt um eine kühle und klare Erkenntnis der Dinge. Aber er ist eben auch jemand, der Verantwortung übernehmen will für die Republik, sich ja auf den Boden der Tatsachen stellt. Er hat die Revolution ja nicht unterstützt, aber akzeptiert dann eben auch die Republik und die Demokratie, setzt sich für sie ein und profiliert sich hier in dieser Konfliktsituation als jemand, der hier offen für die Republik Stellung bezieht und hier auch dann überregional noch mal stärker bekannt wird.
Wir müssen uns das klar machen, Herr Dülfer, das ist eine Zeit, wo gewaltbereite Massenorganisationen auf die Straße gehen, ne?
Ja, es ist eine Nachkriegszeit vor allen Dingen. Eine Nachkriegszeit, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man die Niederlage sich nicht eingestehen will in vielem. Die Dolchstoßlegende spielt eine große Rolle. Und es gibt sowohl von rechts als auch von links Bürgerkriegssituationen. Wenn man jetzt in Köln ist das vergleichsweise wenig. In Köln gibt es Arbeiter- und Soldatenräte. Ja. Was macht der Oberbürgermeister Adenauer? Nimmt die sozusagen in den Dienst. Und dann wird das sozusagen eingemeindet in dieses Demokratieverständnis. Das andere eben, das sprachen Sie schon an gerade, Herr Köhler, eben die Terrormorde, die es in den 20er Jahren gibt, vor allem 1922. Auch das ist eine Sache, die von rechts kommt. Das sind ehemalige
Soldaten. Blausäureattentate sind auf Ebert geplant und solche Sachen. Das muss man
ja nicht einfach auf Scheidemann vor allen Dingen wird eins versucht auch. Also das hängt aber auch damit zusammen, dass dieses eine marodierende Soldateska ist, die es gibt und die auch nach 1923 noch eine große Rolle gespielt hat. Und das Dritte ist die Besetzung, gerade des Rheinlandes, dass das jetzt also bis Koblenz geht, durch die Westalliierten. Und da muss man sagen, hat Adenauer in Köln eine vergleichsweise ruhige Zeit gegenüber dem, was sich im sogenannten Ruhrkampf 1923 gegenüber den Franzosen
etc. Belgier, abspielt. Die in Essen
also da ist Köln und Adenauer wesentlich besser, ruhiger dran. Ob das an Adenauers Persönlichkeit oder Adenauers ruhiger Regierungsführung liegt, das könnte Herr Kiesling vielleicht besser sagen.
Da sind wir bei einem interessanten Punkt, Herr Kiesling, was Dülfer gerade sagt. Also starke Institutionen gepaart mit einem handfesten Sinn für Pragmatismus, ne?
Ja, so kann man das gut sagen, wie Sie das sagen, mit Pragmatismus. Frau Seefried hat ja auch gesagt, der Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik ist wichtig und interessant, wenn man sich es bei Adenauer anschaut. Den merkt man häufig praktisch nicht bei ihm. Und das ist eben, er stellt sich auf die neuen Verhältnisse ein. Er ist auch machtbewusst. Er weiß auch, wie er sich positionieren muss, um dann eben gegenüber den Briten der entscheidende Ansprechpartner auch zu sein in der Besatzungspolitik. Und das ist absolut beides. Auf der einen Seite gibt es da auch Grundanschauungen bei ihm und die gehen zusammen mit der neuen Republik. Aber auf der anderen Seite geht es ihm auch um Macht, um pragmatische Lösungen. Das ist bei ihm ein Grundzug, das ist einfach ganz klar.
Ich würde nach den ersten Minuten vielleicht unseren Titel nochmal in Erinnerung rufen. Herr Kiesling, Sie haben zu Beginn vollmundig gesagt, er war eigentlich immer Demokrat. Das sagt sich so leicht. Würden Sie zustimmen, wenn ich unseren Titel wiederhole und sage, der verfügte, Klammer auf, lebenslang, Klammer zu, über einen inneren politischen Kompass?
Naja, zuerst habe ich gesagt, Adenauer hat von sich gesagt, er sei immer Demokrat gewesen. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Und dann kann man bei ihm sehen, dass es eben eine Geschichte der Demokratie gab. Ja? Also es ist eben ein sehr auf den Staat, auf die staatlichen Institutionen, auch auf Autorität der staatlichen Institutionen bezogenes Demokratieverständnis, das er hat in der Weimarer Republik. Und das lässt sich anpassen so nach und nach. Was bei ihm zum Beispiel in Weimar gar keine Rolle spielt, ist die persönliche Freiheit, die Freiheit des Einzelnen, des Individuums. Und da kann man sehen, nach 45 wird das für ihn ein wichtiges Thema. Und da ist auch wieder dieses Thema dabei, wie er sich anpassen kann, wie er dann eben auch pragmatisch argumentieren kann. Das ist im Kalten Krieg eines der wichtigsten Themen des Westens gegenüber dem Ostblock und der Sowjetunion, dass es eben persönliche Freiheit gibt. Und das integriert dann Adenauer in sein Demokratieverständnis. Also was man, glaube ich, sehen kann ihn und was wirklich aktuell ist und was auch wichtig ist für heute ist, dass es eine demokratische Basis gab bei jemandem wie Adenauer, die schon vor 1945 da war. Da war dann die Demokratie nach 45 nichts irgendwie, was von nur von den Alliierten kam, von außen kam. Da gab es schon viel.
Er war nicht Kanzler der Alliierten, wie ihm die SPD vorgeworfen hat.
Nee, war er nicht. Er konnte sich mit den Alliierten gut arrangieren. Aber es gab eine Basis, und nicht nur bei ihm, bei vielen anderen auch, die die Weimarer Republik erlebt hatten, die natürlich auch Gegner der Demokratie waren, aber andere eben auch nicht. Viele haben ja bis zum Ende auch die demokratischen Parteien gewählt. Und die hatten eine Basis, die man dann verändern konnte natürlich, aber auf der man aufbauen konnte, 45 oder 49.
Frau Seefried, ein großes Kapitel, was immer erwähnt wird, ist das Thema der Kontinuitäten aus dem Dritten Reich, NS-Vergangenheit und so weiter. Das darf man nicht kleinreden, oder?
Kleinreden darf man das nicht. In der Tat haben in den letzten Jahren sehr viele sogenannte Aufarbeitungsstudien gezeigt, dass viele Behörden, Ministerien der Nachkriegszeit, der jungen Bundesrepublik in den 1950er Jahren eben auch dann eine hohe Belastung mit ehemaligen Nationalsozialisten, ja Funktionsträgern aus dem NS-Regime aufwiesen. Es sind ja einige Studien entstanden. Auch die Kollegen Dürfer und Kiesling waren dann ja auch beteiligt, die da auch sicher noch mehr sagen können. Ich glaube, interessant ist eben, dass es schon in den 50er Jahren auch eine Debatte darüber gab, inwiefern gibt es belastete Personen auch in Adenauers Umkreis. Etwa der bekannteste ist ja der Aachener Hans Globke, der Kommentator der antisemitischen Nürnberger Gesetze aus den 1930er Jahren, der dann Chef des Bundeskanzleramtes wird und ein enger Vertrauter Adenauers.
Und auch auf dem Titelbild des Spiegels dann irgendwann mal landet. Ne?
Genau, ja. Und das wird eben auch medial dann ausgeschlachtet, auch von der DDR ausgeschlachtet in den 1950er Jahren. Diese neuen Studien jetzt haben auch gezeigt, dass in der Tat diese NS-Belastungen hoch waren, sogar noch wuchsen Ende der 1950er Jahre. 60-70% der Abteilungsleiter und Referatsleiter waren zumindest nominell NSDAP-Mitglied gewesen. Das zeigt so eine funktionale Politik. Adenauer hat selber ja dazu auch geäußert, warum Wasser ausschütten, schmutziges Wasser ausschütten, wenn man kein sauberes hat. Man brauchte eben Verwaltungseliten, erfahrene Verwalter. Dennoch haben diese neuen Studien eben auch gezeigt, dass wenig Emigranten auch in entscheidende Verwaltungsfunktionen auch dann gekommen sind. Und die Frage stellt sich schon, wie geht das auch zusammen mit Adenauers eigener Verfolgungserfahrung, seiner eigenen Hafterfahrung? Ich glaube, es hat zu tun auch damit, dass er in der unmittelbaren Nachkriegszeit da auch noch sich mehr Gedanken darum machte, über Verantwortlichkeiten, Schuldige. Da gibt es auch so einen bekannten Brief an einen Pfarrer von 1946, in dem er auch äußerte, auch die Kirche, die Bischöfe hätten zu wenig unternommen, nichts sei im Grunde geschehen in den ersten Jahren der NS-Diktatur und dafür gäbe es keine Entschuldigung. Aber irgendwann hat sich eben auch bei ihm dann dieses kommunikative Beschweigen durchgesetzt, wie Hermann Lübbe das später genannt hat, ein Historiker, sozusagen, dass man eben auch versucht hat, Täter, Mitläufer, Opfer in den neuen demokratischen Staat zu integrieren, den Wiederaufbau nach vorne zu schieben, so eine Sehnsucht nach Ruhe und Normalität eben auch vorherrschte. Dass Adenauer es ja auch war, der sich distanzierte auch vom NS-Regime, sagen auch die Bundesregierung insgesamt das auch stark machte und ja auch mit dem sogenannten Wiedergutmachungsabkommen mit Israel 1952 auch international Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus übernahm.
Vielleicht, wenn ich da kurz noch was dazu sagen darf.
Ganz kurz, Herr Kiesling.
Ganz kurz, ja. Also Sie haben gesagt, das darf man nicht schönreden. Das darf man auch wirklich nicht schönreden, diese Kontinuität von Eliten, die eben schon vor 45 Funktionen hatten, auf die Person Adenauer ganz direkt bezogen. Er hat mit dafür gesorgt, dass das so gekommen ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Als Bundeskanzler und auch schon vorher hat er diese Politik betrieben. Das ist auch seine Verantwortung selber gewesen. Er wollte eben auch, und das gehört auch dazu, Leute haben, von denen er glaubte, die sind auch konservativ. Ja, da ging es auch darum, dafür zu sorgen, dass eben weniger SPD-nahe Funktionsträger in dieser neuen Regierung oder in der neuen Bundesverwaltung sind. Auch das gehört dazu. Das war wirklich nur in Politik. Und ganz kurz, weil es mir wichtig ist, man hätte schon auch andere finden können, wenn man gesucht hätte. Mhm. Jedenfalls eine bestimmte Zahl. Genau. Wir haben ein paar Beispiele dafür, dass man andere finden konnte. Man brauchte häufig gar nicht viele. Aber Adenauer und andere haben auch nicht gesucht, an unbelastete Personen zu finden.
Herr Dülfer, Ihr Name ist schon gefallen. Sie sind unter anderem bei uns, weil Sie mit Kollegen eine Geschichte des Bundesnachrichtendienstes von 49 bis 68 vorgelegt haben.
Naja, zunächst mal vielleicht also der Begriff der Belastung, den meine beiden Vorredner gebraucht haben. Das ist auch ein sehr historisch geprägter. Und Adenauer legte Wert darauf, dass es einige wenige Verbrecher gegeben habe. Aber alle möglichen anderen waren es nicht. Und das ist das, was Herr Kiesling gerade schon gesagt hat. Diese Vergangenheitspolitik, es ist eine Politik der bewussten Integrierung und auch Verharmlosung dessen, was eine Bürokratie, eine Wehrmacht in der NS-Zeit getan hat, gerade um die entsprechenden Leute zu integrieren. Das gilt für die Verwaltung, das hat Frau Seefried gerade schon ein bisschen gesagt. Das gilt aber auch für das Parteiensystem insgesamt, in der es eine ganze Menge sehr rechtskonservative Regierungen gab, Auffangbecken für ehemalige Nationalsozialisten von der Deutschen Partei bis zur Bund der Heimatvertriebenen
und NPD.
Entrechteten. Na, es ist eben nicht in der NPD, kommt erst in den 60er Jahren eben sehr viel stärker auf, da ist Adenauer sozusagen schon draußen. Aber diese Parteien werden alle im Laufe der 50er Jahre durch eine Öffnung gegenüber den scheinbar, und jetzt wieder dieser heutige Begriff, Belasteten geöffnet und integriert in die CDU, in die CSU. Einmal wird ein Verbotsverfahren angestrengt. Das ging die Sozialistische Reichspartei. SRP. Und das ist eine der in der Tat Auffangorganisationen für ehemalige Nazis, von ehemaligen Nazis, die auch aus der Wehrmacht kamen.
1952 verboten.
Das ist das Verbot und auf der anderen Seite das Verbot der KPD, was ein paar Jahre später erfolgt. Also da ist eine scharfe Abgrenzung. Aber das andere ist eine sehr wohlwollende Aufnahme aller ehemaligen, von denen wir heutzutage wissen durch die Forschung, dass die mehr als nur belastet sind, sondern Träger des Systems.
Herr Dülfer, das war natürlich jetzt eine Steilvorlage, die wir nicht verabredet haben. Aber unser Forum heißt Kanzler mit Kompass von Konrad Adenauer lernen? Fragezeichen. Wenn ein umgebauter Gefangenentransporterbus des Zentrums für politische Schönheit durch Berlin fährt, auf dem steht drauf Adenauer SRP Plus, dann ist das kein Bacillus oder kein Medikament, sondern spielt das genau auf diese Sozialistische Reichspartei an. In die Runde gefragt, ist es verwegen zu sagen, Herr Kiesling, Frau Seefried, mit Adenauer würde die Brandmauer heute stehen? Wer traut sich? Frau Seefried, vor.
Das ist eine schwierige Frage, denn die AfD ist eine andere Partei als die SAP in den 1950er Jahren, die ein Netzwerk von Ex-Nationalsozialisten war. Die AfD ist vielgestaltiger, die Landesverbände unterschiedlich radikal. Und was hinzu kommt, ich denke, dass Adenauer ja einerseits dann diese Politik des Verbotes verfolgte, auch weil die Alliierten das gefordert haben, aber zugleich eben auch die Strategie anwendete, Teile der nationalen Rechten einzubinden. Der Kollege Dülfer hat es vorhin ja auch schon gesagt, sozusagen. Also ein Teil der national-konservativ orientierten Wählerschaft in die Mitte hin zu integrieren. Deswegen hatte die CDU ja dann auch einen national-konservativen Flügel. Und diesen Flügel hat die Union in der Ära Merkel, denke ich, zum Teil auch verloren, weil die Merkel die CDU dann sehr viel stärker in die Mitte hineinführte. Insofern wäre es vielleicht Adenauers Entscheidung, ein Verbot der AfD zu prüfen, aber zugleich eben auch dann das konservative Profil der CDU zu schärfen, Teile der Wählerinnen und Wähler der AfD eben auch aktiv zurückzugewinnen. Ich glaube, das wäre so eine Doppelstrategie, die man hier vielleicht anwenden könnte.
Herr Dülfer, ja? Das scheint mir richtig. Also in den 50er, 60er Jahren, aber auch danach gibt es immer mal wieder diese rechtsextremen Versuche. Die NPD wurde gerade schon mal erwähnt, es gibt die Republikaner und ähnliches. Und immer schaffen es die etablierten Parteien, das ist nicht nur die CDU und CSU, vor allen Dingen die FDP, aber durchaus auch die SPD, solche Leute zu integrieren und die immer knapp unter der 5%-Schwelle zu halten. Und das ist in einer anderen Krise als die Nachkriegskrise, über die wir jetzt hier gerade Anfang der 50er Jahre geredet haben, also die Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, Ist das auch eine Folge? Auch eine Folge der Wiedervereinigung und deswegen ganz anderer sozioökonomischer Bedingungen, die nicht mit materieller Not und Rechtfertigung einer Vergangenheit primär zu tun haben, sondern auf die man sich jetzt wieder zurückgreift. Und das ist eine völlig neue Sache, dass diese AfD nicht mit ihren 3, 4, 5% verboten werden konnte, sondern jetzt eine mächtige, doch populistische Partei ist, die weite Teile der Bevölkerung eben doch erfasst, im Osten, aber eben leider auch im Westen.
Herr Kiesling, die Frage ist etwas heikel, ne, mit der Brandmauer.
Ja.
Oder?
Ja, die ist es. Und sowohl Herr Dülfer als auch Frau Seefried haben das völlig richtig gesagt. Wir haben andere Konstellationen in der Nachkriegszeit, als das heute der Fall ist. Und deswegen ist es nicht so ganz einfach, das zu übertragen. Aber ich glaube, ein Punkt vielleicht, den man noch hinzufügen konnte, zu dem, was völlig richtig gesagt worden ist. Manchmal fehlt, glaube ich, heute eine gewisse Klarheit. Eine gewisse Klarheit in der Abgrenzung. Was ist wirklich rechtsradikal? Was ist wirklich rechtsextremistisch? Und wo gibt es Positionen, über die man vielleicht reden kann oder sowas. Das ist natürlich auch gefährlich immer. Aber das hat Adenauer wohl schon gemacht, in der Zeit zu benennen, wo die Verbrechen waren, auch keinen Zweifel dran zu lassen, was rechtsextrem ist, keinen Zweifel dran zu lassen, was der Nationalsozialismus war, wo die Verbrechen des Nationalsozialismus ist. Aber bei anderen Fällen eben dann flexibler zu reagieren. Aber diese Klarheit, was müssen wir wirklich bekämpfen und wo haben wir vielleicht Integrationschancen immer noch. Bei allen Unterschieden ist das vielleicht etwas, was man sich genauer anschauen könnte an dieser Adenauer-Politik gegenüber Rechts und gegenüber
Herr
Kiesling, Nationalsozialismus.
Ich habe ja Ihr Buch gelesen und finde auf Seite 378 einen Satz, der genau dazu passt, was Sie gerade sagen. Da hält Adenauer in Essen 1951 eine Rede, in der fallen folgende Sätze: Man solle nicht in den Fehler verfallen, in den die Weimarer Republik verfallen ist. Das heißt, dass wir aus lauter Demokratie uns den Hals umdrehen lassen. Und ja. Adenauer weiter: Wir werden gegen den Rechts- und Linksradikalismus vorgehen. Und jetzt kommt's: Es ist nicht demokratisch, eine Demokratie den Feinden der Demokratie auszuliefern.
Ja, ja. Und genau zu erkennen, wer sind die Feinde. Und dann eben mit solchen Mitteln zu arbeiten, die Adenauer hier beschreibt, mit den Mitteln des Rechtsstaates und dann eben auch zum Verbot. Das war übrigens auch eine Weimarer Erfahrung. Ähnliche Sätze gibt es schon in Weimar. Die heißen dann, die Demokratie gräbt sich selber ihr Grab mit einer zu starken Toleranz gegenüber den Demokratiefeinden oder den Republikgegnern. Also da ist auch ein Stück Weimarer Erfahrung drin, wo man eben gesehen hat und auch Adenauer gesehen hat, wie so eine Republik kaputt gemacht werden kann. In die Richtung zu denken, sozusagen mit Adenauer, bei allen Unterschieden, scheint mir doch was zu sein, was man sich genauer anschauen sollte.
Aber erstmal den Just Dülfer.
Ich würde den Gedankengang von Herrn Kiesling noch mal gerne aufgreifen wollen, ein bisschen anders wenden. Das Zitat, was Herr Köhler uns vorgelesen hat, das ist die damalige Totalitarismus-Idee oder die Totalitarismus-Abqualifizierung. Und das heißt, die NS als totalitäres System ist jetzt weg, sondern der Kommunismus ist es. Und dann kann man alle Kräfte auf den Kampf gegen den Kommunismus tun. Und der andere Totalitarismus, der NS-Zeit, der ist weit weg. Also Adenauer ist entsetzt in manchem oder skeptisch über das, was das deutsche Volk eben bringen kann. Es gibt eine berühmte Rede in der Kölner Universität im März 1946. März 46 ist das, glaube ich, in der er also sich sehr enttäuscht zeigt über die Deutschen und sehr pessimistisch zeigt und wie man alles moralisch wieder neu aufbauen müsse. Ja, aber im Totalitarismus geht die NS-Zeit in den Hintergrund und wird sie Globke, den Frau Seefried schon erwähnt hat, in den Hintergrund. Und der Kommunismus tritt als aktuelles politisches Postulat in den Vordergrund. Und das ist ein ganz bestimmtes Demokratieverständnis der Ausgrenzung. Das eine liegt zurück, das haben wir überwunden. Das andere bedroht jederzeit und dauerhaft und uns weiter noch.
Frau Seefried, Sie haben vor wenigen Jahren auch in Röndorf, glaube ich, selber mal an einem Podium teilgenommen und einem Kongress zum Thema Pläne, Provisorien, Gefühlspolitik gesprochen. Sie befassen sich viel mit historischer Zukunftsforschung. Welche Zukunftskommunikation hat dieser Konrad Adenauer da nach dem Zweiten Weltkrieg in der jungen Bundesrepublik betrieben? Dülfer sagt gerade, ein wesentliches Motiv ist Antikommunismus.
Ja, der Antikommunismus spielt sicher eine große Rolle. Wir gehen immer davon aus, sozusagen auch in der Forschung lange, die 50er waren die Zeit des Wiederaufbaus, da ging es nicht um Utopien und Visionen, aber natürlich wurde auch über Zukunft kommuniziert und das machte auch Adenauer, nämlich sehr stark durch eine Krisenkommunikation. Er warf ja immer wieder Krisen an die Wand, die Lage sei noch nie so ernst gewesen, nach dem ersten Zusammenbruch, der Erste Weltkrieg, der Zweite Zusammenbruch, der Zweite Weltkrieg und die NS-Diktatur, sondern auch dann die Sorge über die Zukunft Deutschlands, die ihn umtrieb, die Deutschen könnten wieder zurückfallen in einen Nationalismus. Und das hatte sozusagen sicher auch einen Bezug, eine Verdüsterung des eigenen Zukunftshorizontes, auch aufgrund seiner eigenen Erfahrung des Nationalsozialismus. Er war ja in der Weimarer Republik jemand, der auch sehr stark so mit technischen Erfindungen und so weiter auch arbeitete. Das hat er auch später noch gemacht. Aber
der war ein Progressiver.
Der war zum Teil durchaus. Und das hat sich nach 1945 schon etwas eingetrübt, glaube ich, dieser Zukunftsbezug bei ihm auch. Aber Zukunft war eben immer auch die Kommunikation, war sehr stark strategisch. Das ist auch etwas, was die historische Zukunftsforschung auch gezeigt hat. Wenn man über Zukunft spricht, dann hat es eben auch tatsächlich eine bestimmte Zielsetzung. Und bei ihm ging es darum, mit auch keine Experimente, seinem bekannten Wahlplakat 1957, Sicherheit zu kommunizieren und eben eine Krise an die Wand zu werfen, auch dann im Hinblick auf einen drohenden, die Sowjetunion, den Kommunismus als die großen Gefahren und zu signalisieren, nur er könne diese Krisen beherrschen. Er mobilisierte so auch für seine eigene Politik und so ließ sich auch durchaus sozusagen auch diese starke Kanzlerdemokratie, eine gewisse patriarchalische Politik auch rechtfertigen. Das hatte eben durchaus starke Verbindungen mit einer spezifischen Zukunftskommunikation und Krisenkommunikation, der er in den 50er Jahren betrieben hat.
Sehr interessant, wenn man das auf heute bezieht, was Sie gerade alles gesagt haben. Also die starke Hand auf der einen Seite, die Furcht vor imperialen Kräften auf der anderen Seite. Herr Dülfer hat, glaube ich, dazu was Interessantes beizutragen. Gerade so 53 ist auch so ein interessantes Jahr für Sie, ne?
Ja, wir kommen jetzt auf ein ganz anderes Feld, was ganz wichtig ist, was für Adenauer wohl auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sehr zentral war. Es geht irgendwie da ist er ganz wilhelminisch geprägt, um eine deutsche Großmacht wiederherzustellen. Das ist völlig absurd, 1945 mit dem total besiegten Land und dem dann auch später geteilten Land das zu machen. Aber da arbeitet er immer daran und da kommen jetzt Grundsagen seiner Orientierung rein. Man spricht immer von der Westintegration, die er geschafft hat. Aber das sind sehr unterschiedliche Integrationen nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber Frankreich, wo er doch immer die Sorge hat, die könnten noch mit den Russen zusammengehen, gegenüber den USA, die zentral wichtig sind. Und mit den Briten kommt er auch ganz gut zurecht. Aber die Abgrenzung ist dann von der Sowjetunion als dem absoluten Feind. Und da kommt die Idee auf, dass in Potsdam sich scheinbar, nicht wirklich war das so, aber die Mächte zusammengesetzt haben und über Deutschland hinweg bestimmt haben. Und nie wieder Potsdam, sagt er einmal 1953 gegenüber einem Journalisten, das dürfe nie wieder vorkommen. Insofern also die Festigung der Westintegration als Existenzmoment der deutschen Geschichte und damit auch der Abgrenzung von der DDR, von allem, was nach Marxismus aussieht, und das ist ein anderes bekanntes Wahlslogan von 1953, alle Wege des Marxismus führen nach Moskau, was da scheinbar auch die SPD einlegt. Da ist er im Holzen ungeheuer groß und ungeheuer undifferenziert, aber die Sorge, die Großmächte könnten sich auf Deutschlands Kosten einigen in Zukunft, das ist eine der Gefahren, die er die ganze Zeit sieht. Mein Gott, immer, was soll aus Deutschland werden, sagt ja der
Kiesling. Er sagt auch immer, oder er sagt immer mal wieder, jetzt sind wir wieder Großmacht, nachdem es sozusagen Verträge gibt über die Souveränität mit den Westmächten und man eine Gleichberechtigung erreicht hat für die Bundesrepublik, da sagt er das in der Fraktion. Jetzt können wir sagen, wir sind wieder Großmacht. Also da sieht man genau das, was Just Dülfer jetzt angesprochen hat, was sicher schon aus dem Kaiserreich kommt, aber bis in die Bundesrepublik hinein für ihn wirklich eine große Rolle spielt.
Aber wir sind doch gerade auch in so einem historischen Moment, wo sich die USA von Europa abwenden. Das ist doch eine ähnliche Befürchtung. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ohne Hosen dazustehen, Herr Dülfer.
Ganz genau. Also wir sehen in diesem Jahr in einer Intensität, in diesem Jahr 2025, wie noch nie zuvor, dass die Großmächte, in dem Falle die für Europa wichtigen Weltmächte, der Rest von Europa ist uneinig, aber wird es Objekt der Russlands, putinscher Prägung, und der USA. Die Großmächte können sich auf Kosten Europas und der Ukraine verständigen. Das ist eine Gefahr, die derzeit so aktuell ist, dass Adenauersche Befürchtungen uns heute wieder sehr modern vorkommen, ohne dass wir die Lösung hätten und hoffentlich die Sachen sich auch so friedlich lösen können, wie Adenauer das in den 50er Jahren befürchtet hat.
Wir haben keine Lösung, aber ein Buch Ihres Kollegen Norbert Frei, Herr Kiesling, Sie wissen, worauf ich hinaus will, endet mit dem Satz von Adenauers Durchsetzungskraft und Vermögen und seiner europäischen Vision, würde uns heute manches gut zu Gesichte stehen.
Wir haben lauter aktuelle Adenauer-Themen, wenn man so möchte. Das ist die Frage der Großmächte und inwieweit Europa ein Spielball von Großmächten wird. Auch das ist ein Thema der Nachkriegszeit. Es ist eine Entscheidung zwischen Europa und den USA, die Adenauer immer beschäftigt hat. Wie verlässlich sind denn die USA als ein wirklicher außenpolitischer Partner? Oder muss man nicht auch stärker auf Europa setzen? Das ist ein total wichtiges Adenauer-Thema. Es geht bis hin zu solchen Dingen, was ist denn mit einer nuklearen Bewaffnung der Bundesrepublik?
Wichtiges
was,
Thema, Wiederbewaffnung,
was Adenauer beschäftigt das Amt lang. Ja. Man kann das weitermachen, man kann auch Adenauer, in der Adenauer-Regierungszeit gibt es auch einen dramatischen Umbau der Sozialsysteme. Ins Positive in diesem Fall, aber der Umbau ist da.
Rentenreform
von 57, total wichtig und umfassend. Also lauter solche Adenauer-Themen, die heute auch wieder relevant sind. Und was man schon sehen kann, und darauf will Norbert Frei, den Sie jetzt zitiert haben, wohl hin. Bei mir im Buch heißt das Adenauer-Momente. Also es gibt massive, umfassende Weichenstellungen in dieser Adenauer-Regierungszeit, natürlich nicht er allein, aber in seiner Regierungszeit. Und die sind getroffen worden. Es sind, wenn Sie so möchten, Zukunftsentscheidungen getroffen worden.
An welche denken Sie?
Westbindung ist etwas, Beginn der europäischen Integration, auch wieder die Umgestaltung der Renten und der Sozialsysteme. Das sind ganz grundlegende Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Übrigens gegen ganz vielen Widerstand. Auch Widerstand im Parlament, Widerstand in der eigenen Partei. Aber sie sind am Ende getroffen worden. Und sich diese Adenauer-Momente anzuschauen, ist, glaube ich, für heute ein wichtiges Thema, wo wir den Eindruck haben, irgendwie ist die Politik und die Gesellschaft gelähmt. In der Zeit nach 45 ist da echt viel passiert. Und nochmal, gegen großen Widerstand. Trotzdem ist es geschafft worden. Und sich das anzuschauen, glaube ich, ist wirklich extrem aktuell.
Wir sprechen in diesem SWR-Kulturforum Kanzler mit Kompass von Konrad Adenauer Lern. Gerade hat Friedrich Kiesling gesprochen, Historiker an der Uni Bonn und Biograf, hat gerade ein dickes Buch vorgelegt. Jost Dülfer, Historiker, ist bei uns von der Uni Köln und Elke Seefried, Professorin in Aachen. Frau Seefried, was Kiesling gerade sagt, stimmt das? Sein obsessives Warnen vor Sowjet, Russland und so weiter war schon eine frühe Warnung vor Neoimperialismus, könnte man so sagen?
In gewisser Weise ja. Also diese Warnung vor dem Kommunismus, das ist etwas, was auch den politischen Katholizismus, aus dem Adenauer entstammt, auch schon lange umgetrieben hat. Was, glaube ich, auch dann ein ganz wichtiges Momentum ist dafür, dass sich der Katholizismus 1933 nicht gegen den Nationalsozialismus in dieser Weise auch stellt. Und nach 1945 ist es sicher etwas, was dann im Beginn den Kalten Krieg auch Adenauer umtreibt. Eben die expansive, die totalitäre Sowjetunion, der Begriff ist vorhin ja auch schon gefallen. Das ist sicher etwas, was für Adenauer ein ganz zentrales Koordinatensystem bildet, was aber immer auch benutzt wird in der politischen Kommunikation, um zu mobilisieren. Ich glaube, es sind eben zwei Elemente. Aber diese Kommunikation der Sicherheit, ich denke, das ist eben auch so ein Punkt, der heute auch aktuell ist.
In Zeiten schwindender Sicherheiten, ja.
Genau, in Zeiten schwindender Sicherheiten. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Herr Kiesling hat es eben auch schon gesagt, auch die Rückkehr des Krieges nach Europa, die unsichere geopolitische Situation, die drohende Ablösung der USA von Europa.
Wir sprechen über Wehrpflicht. Ja. Was waren das in den 50ern für Aufregungen? Es gab die Kölner Mittwochsgespräche, als es um die Wiederbewaffnung ging, das Amt Blank oder der Grünwalder Kreis 56. Also da ging es schon auch hoch her.
Es ist
her,
scharf geschossen worden bei Demonstrationen von der Polizei in dieser Debatte. Ja.
Herr Dülfer,
was? Aber dem geht voraus, eben dieser Entschluss, was für die meisten Leute in Deutschland, aber auch bei den Alliierten in Ost und West undenkbar war, 5 Jahre nach dem Krieg wieder deutsche Soldaten aufzustellen. Die erste Ideen gibt es schon 48, 49, aber ab 1950 geht das eben los, wie Adenauer sehr geheim und sehr verschwiegen Memoranden schreiben lässt und eine deutsche Wiederbewaffnung anbietet. Unmöglich für alle, aber dann kommt die Idee, unter den Bedingungen eines möglichen neuen Weltkrieges, sprich Koreakrieg, der ab 1950 läuft, ist das mit einmal wieder möglich. Und da wird ganz von einem Zivilisten durch und durch, wie Adenauer ist, wird ganz gezielt das Angebot deutscher Soldaten eingesetzt, um eben eine Handlungsfähigkeit, jetzt noch nicht als Großmacht, aber in Richtung auf Großmacht wiederzurichten und wieder was zu sein. Und das ist ein Eiertanz sondergleichen, innenpolitisch, aber auch außenpolitisch, wie unbeliebt das in Frankreich etc. ist. Und da gibt es einige internationale Marksteine, bis das klappt. Und die nationalen haben wir ja gerade schon ein bisschen erwähnt. Also das ist eine ganz zentrale Sache, erstens eine Bundeswehr zu schaffen und dann zweitens eben die Einführung der Wehrpflicht, der allgemein für Männer natürlich nur.
Frau Seefried, ja?
Ja, ich denke, wir haben dieses Prinzip der Abschreckung, das für Adenauer dann auch ein ganz wichtiges Prinzip ist, auch im Kalten Krieg sozusagen auch dann das System der Großmächte prägt. Das ist etwas, was nach 1990, nach dem Ende des Kalten Krieges, ja auch ein Stück weit in Vergessenheit geriet. Wir gingen alle davon aus und viele nach 1990, es beginnt eine Zeit des Friedens, der Demokratie, auch der Demokratiesicherung. Wir haben jetzt heute eben eine Situation nach der sogenannten Zeitenwende, in der wir erkennen, dass bestimmte Prinzipien der Verteidigungsfähigkeit, der Abschreckung mit all ihren Problematiken und Risiken, die sich damit verbinden, wieder aktuell geworden sind und wieder neu diskutiert werden müssen. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt dieser ganzen Adenauer-Geschichte.
Stimmt, darauf müsste man mal genau gucken. Als sogenannte Amt Blank, die Wiederbewaffnung, also der Konflikt zwischen Reformern und Traditionalisten, wie ging man mit der Öffentlichkeit um, dann der NATO-Beitritt im Mai 55. Alles sehr, sehr interessant, sich anzugucken. Also zentraler Bestandteil der Bundesrepublik war eben Verteidigungspolitik. Mal mit Blick auf die Uhr so in eine Schlussrunde hinein gefragt. Herr Kiesling, Sie haben angefangen zu sagen, der war immer Demokrat, der Begriff von Demokratie wandelt sich. Ich fand es sehr eindrücklich, ich habe mir mal die anderthalbstündige Regierungserklärung vom 20. September 1949 angehört und da ist mir in Erinnerung geblieben, neben vielen Themen wie sozialer Wohnungsbau und deutsche Teilung und was da alles aufgerufen wird, ein Punkt, wo er dann spricht, dieser Bundesregierung würde das Thema Rechtsschutz und Menschenwürde ganz wichtig sein und jetzt kommt's, niemand müsse mehr Angst haben, dass am nächsten Morgen die Gestapo vor der Türe steht. Da spricht einer aus persönlicher Erfahrung, der das Thema Demokratie, Menschenwürde, Rechtsschutz ganz stark macht, oder?
Ja, in dieser Regierungserklärung macht er das. Und was da der historische Kern sicher ist, ist, dass Adenauer aus dem Nationalsozialismus anders herausgeht, als er reingekommen ist, wenn man so auf Demokratie und Rechtsverständnis auch schaut. Trotzdem macht er dann eine Politik, die auch natürlich innenpolitisch brutal ist, Gegner bekämpft und so weiter. Da kann Herr Dülfer sehr viel dazu sagen. Aber
also
im Kern ist es schon so.
Den instrumentalisiert er, der eigentlich dafür gar nicht zuständig ist, um die SPD zu bespitzeln. Ne?
Aber das ist eben immer ambivalent bei Adenauer. Ja? Auf der einen Seite ist, glaube ich, diese persönliche Freiheit, die habe ich schon mal erwähnt, Das ist etwas, was er gelernt hat im Nationalsozialismus, wie wichtig das ist, die persönliche Freiheit auch zu achten. Wenn es aber dann um Politik geht, wenn es dann wirklich um Machtpolitik geht, dann ist er auch immer bereit, die andere Seite, die er eben auch in sich trägt als Politiker, da deutlich werden zu lassen. Aber er kommt anders raus aus dem Nationalsozialismus und das kann man auch in dieser Regierungserklärung hören.
Herr Dülfer. Also die Menschenwürde, die ist Adenauer schon eine ganz wichtige Sache und ich bin kein Katholik, aber das kommt aus einem gewissen Katholizismus heraus, der ein anderer ist, Frau Seefried, als der Faulhaber, den Sie erwähnt haben. Das ist schon ganz zentral und da glaubt er dran und da zeigt er auch sein Entsetzen in vielen Fällen. Aber was er selber tut in der Politik, der kann ganz schön holzen in jeder Hinsicht. Der schafft einsame Entschlüsse.
Der ist bis 55 in Personalunion Außenminister, ne?
Ja, das macht er dann lieber selber, weil das noch keinem zutraut. Und das Auswärtige Amt ist nun ein Hort ehemaliger Nationalsozialisten, was eine der ersten Aufarbeitungsdiskussionen gemacht hat. Ich habe über den Bundesnachrichtendienst gearbeitet. Da gibt es auch mengenweise Nationalsozialisten.
Der bekannteste ist der Chef, Reinhard Gehlen.
Der bekannteste, ja gut, der ist ein Soldat und das ist noch eine andere Form des Nationalsozialismus, aber die treffen sich im Antikommunismus sehr, sehr, sehr deutlich. Das ist nicht unbedingt eine Sache, die Adenauer inszeniert hat, aber in der Tat weiß Adenauer über den BND, in Klammern Auslandsnachrichtendienst, genau was in der SPD vor sich geht, seit der Mitte der 50er Jahre bis um 1960 herum, weil es eben einen Spitzel bei der SPD gibt. Das ist eine Gelegenheitssache, die ihm Globke bringt und die aus dem BND kommt. Das nimmt er gerne mit, solche Sachen. Also er ist da schon abhängig von bestimmten Informationsflüssen. Und er verkracht sich letztlich mit seinem BND-Chef Gehlen in der berühmten Spiegel-Affäre, in der er das berühmte Wort sagt, Abgrund von Landesverrat. Und damit meint er nicht nur das Pressegeheimnis des Spiegels, die Geheimnisse, sondern er bildet sich ein, das sei Gehlen gewesen. Und er will ja seinen Geheimdienstchef im November 1962 gefangen nehmen, weil er das früher in Köln auch so gemacht hat. Also da entgleist er in manchem, auch in seinem politischen Urteil, dass er den Organisation Gehlen, Bundesnachrichtendienst, den er selbst herangezogen hat, dass er sich da entsetzt abwendet gegenüber dessen Machenschaften.
Abschließend in die Runde gefragt, Frau Seefried, mir hat der Enkel Konrad Paul Adenauer hier in Köln gesagt, der Alte war schon ein Clanchef, der hatte 7 Kinder, 20 Enkel und wenn der die Treppe runterkam, stand alles auf und sagte, guten Tag Großvater, also ein etwas unzeitgemäßes Charisma vielleicht an den Tag legte. Trotzdem die Frage, ein Kanzler mit Kompass, von dem wir doch das eine oder andere lernen können, was würden Sie sagen?
Durchaus. Ich denke, die Aktualität, die Adenauer im Moment genießt, die speist sich ja nicht nur aus diesen 3 großen Biografien und eben auch diesem Geburtstag.
Joschka Fischer, der grüne Außenminister, schwärmt gerade für ihn, ne?
Ja, genau, sondern es geht tatsächlich darum, dass bestimmte Prinzipien seiner Politik, auch trotz aller Ambivalenzen, die Herr Döfer jetzt eben ja auch nochmal dargestellt hat in Bezug auf diese Überwachung der SPD und anderes, auch die Prinzipien seiner Politik im Hinblick auf Freiheit, aber eben auch Sicherheit. Ich glaube, die ganze Sicherheitsthematik auf ganz unterschiedlichen Ebenen, das ist etwas, was Adenauer hochaktuell macht. Und da hatte er sich auch einen gewissen Kompass, der ihn, glaube ich, auch zu einer ganz zeitgemäßen Figur heute auch wieder erklärt.
Herr Giesling, gehen Sie mit oder ich sehe quasi durch die Leitung Ihre Stirn in Falten?
Nee, gar nicht. Also das ist auch etwas, was ich gelernt habe bei der Beschäftigung mit Adenauer und was wirklich aktuell ist. Klare Ziele, jetzt einfach nur politische Ziele haben und die auch längerfristig hartnäckig verfolgen gegen Widerstände.
Ich habe mich nicht beirren lassen, sagt er 1965.
Ja, und man muss sich das nochmal wirklich klar machen. Bei mehreren großen Entscheidungen, etwa beim Wiedergutmachungsabkommen mit Israel, folgt ihm die Koalition nicht, sondern der erleidet er eigentlich, wenn man nur auf die Koalition schaut, Niederlagen im Parlament, im Bundestag. Und da gibt es mehr Gelegenheiten. Das war etwas, wo es wirklich viele Kontroversen gab und was auch eine riskante Politik war, dann vom Regierungschef oder von der Regierung das weiter zu verfolgen. Also nochmal klare Ziele haben, die hartnäckig, auch wenn sie riskant sind, zu verfolgen sind. Das ist schon etwas, was aus der heutigen Sicht wirklich aktuell ist an diesen Adenauer-Jahren.
Herr Dülfer nickt, ich bin ganz überrascht.
Naja, also diese Beharrlichkeit, die Adenauer bei bestimmten Sachen entwickelt und wenn ihn auch Reformen durchsetzt und eine Integration durchsetzt, das ist prima. Aber mir kommt in manchen doch sehr skeptisch vor, die Sehnsucht nach dem großen Mann, der jetzt alle Probleme lösen könnte oder sollte.
Das passt nicht in unsere Zeit.
Zu anderen Zeiten gab es den Bismarck-Mythos oder eben auch, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm haben. Jetzt, wo es gerade Krisen genug gibt, geht es auch um die Zivilgesellschaft als solche und nicht um den starken Problemlöser, den dieser oder jener Kanzler sein sollte und dann doch nicht war. Es hieß er nun Scholz oder der gegenwärtige Kanzler. Also insofern geht es um eine Resistenz auch der Zivilgesellschaft gerade, die natürlich in der Politik bearbeitet werden muss und von der Politik angeleitet werden muss. Aber es geht um die ganze Gesellschaft und nicht nur um Adenauer.
Ich würde gerne noch einen Punkt bringen, der die Medien angeht, weil eben Herr Kiesling jetzt eben auch sagte, Adenauer hatte 1952 gar keine eigene Mehrheit. Es ist damals sicher auch diskutiert worden, aber mein Eindruck ist, dass heute in den Medien auch bestimmte Inkonsistenzen innerhalb der Regierung, also Stichwort jetzt die Bundesverfassungsrichterinnenwahl, auch sehr stark als große Niederlage dann auch interpretiert werden. Auch dann, da habe ich den Eindruck, vielleicht sind unsere Medien heute auch extrem kritisch gegenüber den politisch Verantwortlichen. Und vielleicht ist da manchmal auch so ein Unterschied, den wir sehen können. In den 1950ern ist das auch anders diskutiert worden. Das erschien mir auch nochmal so ein wichtiger Blick, was die Rolle der Medien angeht. In den 1950ern Bayern und heute, die natürlich völlig andere sind und sozusagen auch das Regieren ganz anders gestaltet hat.
Ja, aber Adenauer kam mit den Medien nicht zurecht. Ja. Es gab eine Art sozusagen demokratisches Propagandaministerium. Es gab die Idee, ein Staatsfernsehen zu machen.
Mit dem man gescheitert ist beim Verfassungsgericht.
Ein Pressegesetz zu machen, erneut bei der Spiegel-Affäre, um auf die Art und Weise unpatriotische Sachen rauszuholen. Also da ist Adenauer auf einem sehr, sehr schwierigen Wege insgesamt gewesen.
Ja, man könnte auch sagen, autoritär unterwegs, Herr Kiesling, ne?
Ja, ja.
Das Autoritäre gehört dazu.
Genau, genau. Und trotzdem würde ich sagen, man muss sich das genau anschauen, wie Entscheidungen getroffen worden sind und wie sie auch verfolgt worden sind. In einer anderen Konstellation heute natürlich. Und Sie sagen genau richtig, ein anderes Demokratieverständnis, ein sehr viel stärker zivilgesellschaftliches, also im Unterschied zu den 50er und 60er Jahren und Adenauers Vorstellung von Demokratie geht es heute ohne die Zivilgesellschaft nicht. Da gehen wir natürlich dann über Adenauer und seine Vorstellungen hinaus, wenn wir das sagen.
Kanzler mit Kompass von Konrad Adenauer lernen. Zuletzt haben gesprochen Friedrich Kiesling, Professor für Geschichte an der Universität Bonn. Er hat die Biografie vorgelegt, 3,5 Leben. Gesprochen hat zuvor Elke Seefried, Professorin für Geschichte an der RWTH Aachen und Jost Dülfer, Professor Emeritus für Geschichte an der Universität zu Köln, war bei mir im Studio durch die Sendung, führte Michael Kühler. Haben Sie vielen Dank.